Wir waren bei dem Überblicken der Psalmen aus der Vogelperspektive. Wir haben uns die Bücher 1 und 2 so kurz von oben angeschaut. Ich erinnere jetzt Buch 2 noch einmal. Wir hatten also die Gruppen, die eine Gruppe waren die sieben Korach-Psalmen, wobei der 42, 43 als einer gerechnet werden. Dann war der eine Asaph-Psalm 50, dann waren dreimal sieben Psalme übrig geblieben, wovon 18 von David ganz sicher sind und drei ungewiss. Und der eine Psalm 72 zum Schluss von Salomo. Und wir haben dann gesagt, ein Wissenschaftler hat sich da mal gespielt und er hat festgestellt, dass die Korach-Psalmen bestehen aus 7 mal 17 Verszeilen, die 21 Psalmen bestehen aus 8 mal 26, nein, die 15 David-Psalmen, die jetzt dann anschließen an den Asaph-Psalmen, bestehen aus 8 mal 26 Verszeilen. Und die 21, wenn man alle zusammennimmt, bestehen aus 20 mal 17 Verszeilen. Ob das ein Zufall ist, weiß es nicht. Das Zentrum war dieser Psalm 50, das hatten wir uns angeschaut. Übrigens, von der anderen Gruppe, von den Korach-Psalmen, steht der 46er genau in der Mitte. Vielleicht haben wir noch Zeit, uns ihn mal anzuschauen. Wir werden sehen. Für uns wichtig sind diese, das hatten wir vorher schon betrachtet. Was noch zu sagen war, was ich noch nicht gesagt hatte, ist, dass hier 13 Klagepsalmen sind, alle von David. Also auch hier im zweiten Buch ist relativ viel Klage noch zu sehen. Das Königtum ist nach wie vor also nicht wiederhergestellt. Wir hatten ja damals, ich erinnere, Psalm 50 hatte Gott gesagt, dass Buße notwendig ist, opfere Gott Dank und bezahle dem Herrn deine Gelübde, dann wird das wieder gut werden. Darauf folgte dieser Bußpsalm Davids. Und der zeigt, wie man aus dem Elend der Sünde herauskommt. Das war 51. Und hatten wir gelesen, Buße, ein zerbrochener Geist, Kapitel 51, Psalm 51, Vers 19, das ist das rechte Lobopfer, das Gott möchte. Psalm 51, Vers 21 hatten wir gelesen. Eben dieses hat David getan und so gelangt er dann doch zum Schluss noch in diesem Buch, gelangen wir doch noch zu einem Höhepunkt im Psalm 72. Das Ende des Buches 72 zeigt also, die Anfechtung durch Absalom wird überwunden, weil Salomo, der zweite Sohn der Bathseba übrigens, weil Salomo, der alternative Sohn von David und Bathseba, anstelle von Absalom auf den Thron Davids kommt und sitzt, also der universelle König, dem die Völker dienen werden. Und wir sind gewissermaßen wieder dort, wo wir in Psalm 2 waren. Psalm 2 hatte, ja, hatten wir gelesen, bitte von mir und ich werde dir geben die Völker zum Erbteil bis an die Enden der Erde. Und hier im Psalm 72 lesen wir wieder, wie heißt es dort, Psalm 72, der letzte Vers? Vers 17. Das andere ist ja nur ein Nachsatz. Psalm 72, Vers 17, sein Name sei ewig, vor der Sonne sprosse sein Name und in ihm werden sie sich segnen und alle Völker sollen ihn selig preisen. Auch Vers 8, er herrsche von Meer zu Meer und von Strom bis an die Enden der Erde. Also das heißt, wir finden uns jetzt wieder da, wo wir ausgegangen waren, Psalm 2, Vers 8, bis Psalm 72, Vers 17. Ja. Das ist ja wie eine Klammer. Und tatsächlich gehören diese Bücher in einem gewissen Sinn zusammen. Bücher 1 und 2 werden eingeklammert sozusagen durch diese zwei Psalme, Psalm 2 und Psalm 72. Das Buch endet mit dieser Doxologie und da heißt es, zu Ende sind die Gebete Davids. Also das zeigt uns, es ist ein gewisses Ende hier nach Buch 2. Aber dann kommen wir zu Buch 3 und wir haben schon festgestellt, Moment, ich bin da, Entschuldigung, Ich muss jetzt die richtige Folie suchen. Wir hatten festgestellt, dass es im Buch 3 sich um 17 Psalmen handelt. Übrigens, hier hat wieder einer geforscht und festgestellt, die 17 Psalmen bestehen aus 22 mal 17 Verszeilen. Schon interessant. 11 Asaph-Psalmen am Anfang, das waren 73 bis 83, 2 Korach-Psalmen, 84, 85, in der Mitte ein David-Psalm, der einzige im ganzen Buch, 86. Der David war irgendwie verschwunden, verschwindet in diesem dritten Buch. Dann wieder Korach-Psalm, 87, 88 und dann der Ethan-Psalm. Der Ethan-Psalm ist der Höhepunkt, das theologische Zentrum ist der David, nicht das arithmetische Zentrum, aber das theologische Zentrum ist der David-Psalm. Von den Asaph-Psalmen übrigens, das ist eine Reihe von 11, da hat wieder einer festgestellt, das sind 7 mal 11 Verszeilen und 7 mal kommt der höchste vor in dem Psalm 78 im Zentrum. Entschuldigung, nochmal. Von den 11 Asaph-Psalmen ist das Zentrum der Psalm 78. Der Psalm 78 ist umgeben von 5 Asaph-Psalmen vorne, 5 Asaph-Psalmen hinten. Und in der Mitte exakt der Psalm 78. Das ist der längste Asaph-Psalm, der ein großer Lehrpsalm ist. Besteht aus 77 Verszeilen. Und 7 Mal kommt in diesem ganzen Abschnitt, nicht im Psalm, sondern im ganzen Abschnitt, von 73 bis 83 kommt 7 Mal der höchste vor. Verszeilen sind übrigens nicht immer Verse. Wir erinnern uns an gestern. Verszeilen heißt, wenn ein Vierzeiler ist, sind es 2 Verszeilen. Ja, also da muss man dann 2 rechnen. Für uns wichtig ist noch, dass auch in diesem Buch geklagt wird, 4 nationale Klagespsalmen, und zwar nationale, das ganze Volk klagt. Also es ist ein interessantes Buch und wir müssen uns ein bisschen jetzt damit befassen. Das Buch beginnt mit der Frage nach dem Wohlergehen der Gottlosen, Psalm 73. Dort lesen wir Psalm 73, Vers 3, ich beneidete die Vermessenen, als ich das Wohlergehen der Frevler, der Ehrfurchtslosen sah. Wieso geht es den Gottlosen, den Frevlern so gut, und zwar den religiösen Frevlern hier? Und das Buch endet mit einer Frage an Gott in Psalm 89, mit einer sehr, sehr wichtigen Frage. Psalm 89 ist hier wie ein Schlüssel, wie ein Markenzeichen hier, das hier gesetzt wird. Psalm 89, Vers 47, bis wann, Herr, willst du dich ständig verbergen? Soll wie Feuer brennen dein Grimm? Vers 50, wo sind deine früheren Gnaden oder Gütigkeiten, mein Herr, die du David geschworen hast in deiner Treue? Also es geht hier um die Verstoßung Israels und seines Gesalbten. Und das ist einfach nicht zu verstehen. Was ist denn hier los? Psalm 89, schauen wir uns Psalm 89 an. Psalm 89 besteht aus 2 mal 26 Verszeilen, 52 geteilt durch 2 ist 26. Lesen wir Vers 2, die Gnaden des Herrn oder die Gütigkeiten Jahwes will ich besingen auf ewig, von Geschlecht zu Geschlecht deine Treue kundmachen mit meinem Munde. Denn ich sage, auf ewig wird die Güte oder die Gnade gebaut. In den Himmeln befestigst du deine Treue. Einen Bund habe ich geschlossen mit meinem Erwählten, habe David, meinen Knecht, geschworen, auf ewig werde ich fest gründen deinen Samen und auf alle Geschlechter hin bauen deinen Thron. Es geht um den Thron Davids in diesem Psalm. Und dann besingt der Psalmist die Treue Gottes. Vers 6. Die Himmel bekennen dir Lob für deine Wundertaten, Jahwe, und für deine Treue in der Versammlung der Heiligen. Vers 9. Jahwe, Gott der Heere, wer ist ein Starker wie du, Jahwe? Und deine Treue umgibt dich. Jetzt wird in den folgenden Versen ab Vers 9, das ist eine eigene Strophe, die geht bis Vers 19, in dieser Strophe wird die Stärke Gottes besungen. Aber es ist die Stärke eines treuen Gottes. Gott ist treu, weil er stark ist. Es liegt also ganz sicher nicht an seiner Schwäche, dass er irgendeine seiner Verheißungen nicht einhalten könnte. Vers 10, du waltest über das Ungestüm des Meeres. Vers 11, du hast Rahab zertreten. Rahab ist übrigens Ägypten. Rahab ist ein dichterischer Ausdruck für Ägypten. Das Ungeheuer im Meer. Du hast Rahab zertreten wie einen Erschlagenen. Mit deinem starken Arm hast du deine Feinde zerstreut. Dein sind die Himmel, dein ist die Erde, die Welt und ihre Fülle. Du hast sie gegründet. Norden und Süden, du hast sie erschaffen. Tabor und Hermon jubeln ob deines Namens. Du hast einen Arm voll Heldenkraft. Also du bist ein starker Gott. Deine Hand ist stark. Deine Rechte, das ist die starke, ja, ist erhoben. Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfesten deines Thrones. Also Gott sitzt auf einem Thron als ein starker Gott. Güte und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Selig ist das Volk, das den Ruf der Freude kennt. Sie werden wandeln, Herr, im Lichte deines Angesichts. Ob deines Namens jubeln sie täglich und durch deine Gerechtigkeit werden sie erhöht. Denn die Zierde ihrer Stärke bist du. Merken Sie, wie oft hier von der Stärke Gottes die Rede ist. Durch deine Güte wird erhöht unser Horn. Wer ist denn das Horn? Wer ist das Horn Israels? Ein Horn ist immer ein Symbol für, wofür? Für Macht. Für Macht. Wer ist die Macht Israels? Wer ist das? Durch deine Gunst wird erhöht unser Horn. Er sagt es. Denn das Jahwe ist unser Schild. Wer ist der Schild? Der Schild Israels. Wer? Nächster Vers. Parallelismus. Des heiligen Israels, unser König. Durch Parallelismus merken wir, aha, Horn, Schild, König. Unser Horn, das ist David. Unser Schild, das ist David. Unser König, das ist David. Beziehungsweise der Nachfolger Davids. Zu dem Zeitpunkt, als der Psalm geschrieben wurde, hat David nicht mehr regiert. Da waren schon der Joachim an der Reihe. Damals sprachst du in deinem Gesicht zu deinen Frommen. Wir sind in Vers 20. Damals sprachst du in einem Gesicht zu deinem Frommen und sagtest, ich gewährte Beistand einem Helden. Ich erhöhte einen Erwählten aus dem Volk. Ich habe David gefunden, meinen Knecht, mit meinem heiligen Öl ihn gesalbt. Wenn Gott jemand mit Öl salbt, ist das eine Ausrüstung zum Dienst und auch eine Verleihung mit Kraft. Das ist eine besondere Erhebung aus dem Volk heraus. Ich habe David gefunden, meinen Knecht, mit meinem heiligen Öl ihn gesalbt, das ist die Königssalbung, dass meine Hand fest bei ihm sei, mein Arm ihn auch stärke. Nicht soll ihn betören der Feind und ein Sohn der Falschheit ihn bedrücken. Seine Bedränger zerschlage ich vor ihm und seine Hasser stoße ich nieder. Und meine Treue und meine Güte, meine Gnadengüte, ja, sind mit ihm. Hier wiederum die Treue, Betonung auf die Treue Gottes und auf die Güte oder Gnade Gottes, die den David erwählt hat als König. Und durch meinen Namen wird sein Horn hoch sein. Jetzt ist die Rede vom Horn des David, also die Macht des David. Das Horn steht für Macht. Durch meinen Namen wird sein Horn, seine Macht hoch sein. Und ich werde seine Hand an das Meer legen und seine Rechte an die Ströme. Er wird mir zurufen, mein Vater bist du und mein Mächtiger und der Fels meines Heils. Übrigens, was ich jetzt gelesen habe, Verse 25 bis 27, sind das exakte Zentrum des Psalms 89. 25 bis 27. Und von den 25 bis 27 würde man jetzt das genaue Zentrumswort von ganzem Psalm ermitteln. Das Zentrumswort ist zwei Wörter. Wird, sein Horn wird hoch sein. Im Hebräischen zwei Wörter. Die zwei Mittelwörter des gesamten Psalms sind, sein Horn wird hoch sein. Das ist interessant, oder? Gerade an einer wichtigen Stelle im Psalm. Das wird betont, die große Macht des Königs, die Gott ihm verheißen hat. Weiter, Vers 28. Ja, ich werde ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten über die Könige der Erde. Auf ewig bewahre ich ihm meine Gnade und mein Bund soll ihm fest bleiben. Und ich setze seinen Samen ein für immer und seinen Thron wie die Tage der Himmel. Also hier kann man gar nicht aus. Ewig heißt wirklich ewig. Wenn er sagt für immer, dann heißt es nicht für 1000 Jahre. Das heißt für immer. Es geht hier um das ewige Königreich Davids. Der ewige Thron Davids. Ich setze seinen Samen ein für immer, seinen Thron wie die Tage der Himmel, nämlich ewig. So ewig, wie die Himmel ewig sind. Ja. Wenn seine Söhne meine Weisung verlassen und nicht wandeln in meinen Verordnungen, wenn sie meine Satzungen entweihen und meine Gebote nicht halten, werde ich ihre Übertretung mit der Rute heimsuchen und ihre Ungerechtigkeit mit Schlägen. Aber meine Gnade, meine Güte, werde ich nicht von ihm wenden und nicht verleugnen meine Treue. Das heißt, ich stelle mich zu meinem Verheißungswort, das ich dem David verheißen hat, das wird erfüllt, koste es, was es wolle. Selbst wenn die Könige nicht gehorchen, dann züchtige ich sie anständig, aber ich erfülle mein Wort. Ich werde nicht entweihen meinen Bund und nicht ändern den Ausspruch meiner Lippen. Einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit, sollte ich David je lügen? Sein Same wird ewiglich bleiben und sein Thron wie die Sonne vor mir. Das heißt ewig. Der Thron Davids wird ewig bleiben. Wie der Mond soll er ewiglich bestehen und der Zeuge im Himmel ist treu. Nochmal wird die Treue betont. Treu, treu. Gott hält seine Versprechungen, seinen Bund. Und jetzt heißt Sela, Zwischenspiel, Pause, so irgendwas. Und was, wie geht's weiter? Aber du hast verworfen und verstoßen, bist sehr zornig geworden gegen deinen Gesalbten, gabst den Bund deines Knechtes preis, entweihtest seine Krone und warfst sie zu Boden, hast eingerissen alle seine Mauern und seine Bergfesten in Trümmer gelegt, es plündern ihn alle, die des Weges vorübergehen, er wurde seinen Nachbarn zum Hohn. Du erhöhtest die rechte Hand seiner Bedränger. Du erfreutest alle seine Feinde. Und du wandtest die Schärfe seines Schwertes zurück und ließest ihn nicht bestehen im Streit. Du hast ein Ende gesetzt seinem Glanz und seinen Thron zur Erde gestürzt. Du hast verkürzt die Tage seiner Jugend. Mit Schmach hast du ihn bedeckt. Der Gesalbte des Herrn wird in die Gefangenschaft geschickt, wird seine Jugend wird verkürzt. Das war dieser Joachim, der damals regierte, als das Unglück kam. Der Gesalbte des Herrn, der König. Und jetzt noch einmal die Frage. Bis wann oder wie lange noch, Jahwe, willst du dich ständig verbergen? Soll wie Feuer brennen dein Grimm? Gedenke, wie gar vergänglich ich bin. Zu welcher Nichtigkeit hast du alle Söhne Adams erschaffen? Wer ist der Mann, der lebt und den Tod nicht sehen muss, der seine Seele rette aus der Gewalt des Bereiches des Todes? Schau, wie vergänglich wir sind. Wir sind kleine Menschen. Vers 50. Wo sind deine früheren Gnaden, mein Herr, die du David geschworen hast in deiner Treue? Gedenke, mein Herr, der Verhöhnung deiner Knechte, dass ich in meiner Brust trage das Höhnen aller der vielen Völker, womit deine Feinde höhnen, Jahwe, womit sie höhnen die Fußspuren deines Gesalbten. Und hier endet der Vers, hier endet der Psalm. Was jetzt kommt, ist der Schluss, Doxologie für das dritte Buch. Also der Psalm selber endet mit Vers 52. 52 ist übrigens das Doppelte von 26. Ja, was machen wir jetzt? Also jetzt sind wir noch tiefer als in Psalm 3, oder? Jetzt sind wir überhaupt, jetzt ist nicht nur das Königreich extern und intern angefochten, nein, es ist ausgelöscht. Der gesalbte König ist verworfen. Wie passt das zusammen mit der Verheißung Gottes? Das ist die große Frage des Ethan, des Esrachiter, als Esrachites, der diesen Psalm geschrieben hat. Er betont, dass der Mensch vergänglich ist, aber wo sind die unverbrüchlichen davidischen Gnadenverheißungen geblieben? Gedenke, dass Israel geschmäht und der Gesalbte verhöhnt wird, sagt er da im Schluss. Also das Problem am Schluss des dritten Buches ist größer als je zuvor. Größer als am Ende des ersten Buches. Das messianische Königtum ist vernichtet. Und anstatt, dass der Gesalbte herrscht über die Völker, herrschen die Völker über die Israeliten. Wir müssen hier uns an eine Sache ist uns hier ganz wichtig. Wir haben es schon einmal betont. Der Gläubige ist mit seinem König verbunden. Das ist eine ganz wichtige Lektion im Alten Testament. Der Gläubige ist mit seinem König verbunden. Das Volk Gottes hängt am Schicksal des Königs des Volkes Gottes. Wenn es dem König des Volkes Gottes gut geht, blüht das Volk auf. Wenn der König verworfen ist, ist das Volk am Ende. Wenn der König sündigt, sündigt das Volk. Ein Ausleger schreibt, das Leben des Gläubigen ist eingebaut im Heilsplan Gottes und zwar mittels seines Gesalbten. Sie sind in einem gewissen Sinn in dem Gesalbten. So wie es dem Gesalbten ergeht, so ergeht es dem Volk. Der König gehört dem Herrn. Haben wir gelesen? Vers 19, habt ihr gelesen? Der König gehört dem Herrn. So haben wir es gelesen. In diesem Psalm. Des Herrn ist unser Schild, des Herrn ist, des Heiligen Israels ist unser König. Unser König gehört dem Heiligen Israels. Und wenn der gesalbte König nun gefangen weggeführt ist, kann da das Volk Gottes überhaupt noch leben? Die große Frage, also die hier gestellt ist, ist, wie lange, was ist denn jetzt los, wie lange, Herr, bis wann? Und was ist los mit den Verheißungen? Du hattest doch Verheißungen und wir haben es gerade besungen. Du hast Verheißungen gegeben, du hast gesagt, wenn der König mal ungehorsam ist, dann züchtige ich ihn anständig und nachher gedenken werde ich trotzdem meines Bundes mit ihm. Wo ist dann bitte der Bund? Wie soll das jetzt weitergehen? Keine Antwort, merken Sie. Am Ende des Buches, des dritten Buches, keine Antwort. Denke mir an die Situation der Israeliten, die zurückgekehrt waren aus der Gefangenschaft zu jener Zeit, als dieses Psalmbuch gesammelt wurde und zusammengestellt wurde. Da singen sie diese Lieder. Und da ist die große Frage, wo ist denn der König und wo ist die Verheißung? Es gab gar keinen König. Zerubabel war kein König. Josua war der hohe Priester. Der Esra war kein König. Nehemiah war auch kein König. Wo ist der König? Ich habe jetzt die Folie euch vorenthalten, Sie dürfen das gerne nachschreiben. Also noch einmal wiederholt, das, was ich jetzt alles gesagt habe, stand auf der Folie, Entschuldigung. Psalm 73,3, die Frage nach dem Wohlergehen Gottes, der Gott des Gottlosen oder des Frevlers, muss man sagen. Am Ende die Frage nach der Verwüstung und Verstoßung Israels, das war Psalm 89 jetzt am Ende. Der gesalbte König verworfen, warum, ist die Frage, wie passt das zusammen mit der David-Verheißung? Zwei Fragen, wie lange, Vers 47, und wo sind die Verheißungen? Also 89, Vers 47, wie lange, ist die eine Frage. Wie lange soll das so weitergehen? Der Hohn der Feinde. Denk an unsere Vergänglichkeit. Wir Menschen sind so Söhne Adams, wir sind wir nichts, wir gehen dahin. Denk dran. Denk an unsere Vergänglichkeit. Zu welcher Nichtigkeit du die Söhne Adams erschaffen hast. Wer ist der Mann, der lebt und den Tod nicht sehen muss? Wir gehen alle den Tod entgegen. Es ist total depressiv hier. Vers 50, wo sind die unverbrüchlichen David-Verheißungen? Wie gesagt, das Problem ist größer als am Ende von Buch 1. Das messianische Königtum ist nicht nur intern angefochten, wie im Psalm 3 und Psalm 41, sondern extern vernichtet, Psalm 89. Und dem Volk geht's wie dem König. Wenn der gesalbte König gefangen ist, wie kann das Volk Gottes leben? Wie kann die göttliche Verheißung an David in Erfüllung gehen? Das heißt, dieser Psalm ist so geschrieben, als ob sie noch in der Verbannung wären, im Exil. Genauso ist er geschrieben. Wie am Ende, als Jerusalem zerstört worden war, als der König gefangen weggeführt worden war. Das ist der Zeitpunkt, der hier eingenommen wird im Buch. Ob das jetzt prophetisch so ist oder ob das tatsächlich so war, gerade diese Zeit war, das kann ich jetzt nicht sagen. Mir scheint, es ist ein prophetisch gesprochen. Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Die Zeit ist klar, wovon er spricht. Von der Verwerfung des Gesalbten und des ganzen, damit auch des ganzen Volkes. Von der Gefangenschaft, babylonischen Gefangenschaft. Und mit dieser Frage schickt er uns ins nächste Buch. Schon interessant. Wird nicht beantwortet, die Frage. Aber mit voller Spannung geht man ins nächste Buch. Buch 4 hinein. Und man fragt sich, wo wird die Lösung sein? Ja, diejenigen, die schon fertig sind, die können sich schon Gedanken machen über Buch 4. Weiß jemand, wie viele Psalmen im Buch 4 sind? Bitte? Ja, ihr habt was zu tun. Schreibt mir weiter. Wie viel? 17. Schon wieder 17. Bitte? Ja. Ich sag's nachher. Also das Thema zum ersten Buch hatte ich ja gesagt, du erinnerst dich, das war das Elend und die Bedrückung des davidischen Königtums, des angefochtenen davidischen Königtums, wobei aber die Hoffnung auf Befreiung da ist und das Vertrauen auch auf Gott, das Gebet zu Gott, dass er eingreifen möge. Sehr stark, in ganz vielen Psalmen drückt sich das aus. Das zweite Buch war die Ursache für dieses Elend des Königtums, die Sünde des Königs und des Volkes. Also die Ursache für das Elend des David-Königtums, die Sünde des Königs und die Sünde des Volkes. Das war das zweite. Ich denke, das hatten wir schon auf einer Folie gehabt. Das habt ihr schon aufgeschrieben. Und das dritte jetzt kommt gleich. Ja, die Vernichtung des Königtums, oder? Das dritte ist die Vernichtung des David-Königtums. Das Ende. Und die Frage nach dem, wo geht's jetzt weiter? Wie geht's weiter? Bis wann? Und wie soll die Verheißung jetzt in Erfüllung gehen? Also drittes Buch wäre die Vernichtung des davidischen Königtums und die Frage nach seiner Wiederherstellung. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass die Psalme 74, 75 und so weiter, dass da eine ganze Reihe Psalmen, 79 auch, ganze Reihe Psalmen sind, die genau dieses Thema auch aufgreifen. Die Asaph-Psalmen greifen das auf. Die greifen die Klagen, die Zerstörung des Tempels. 74, 79 besonders. Also das ist auch das Thema schon bei Asaph. Alles im dritten Buch. Und der große Asaph-Psalm 78, ist ein Geschichtspsalm, zeigt den Ungehorsam des Volkes und die Strafe Gottes darauf. Auch das gehört ins gleiche Thema. Die Vernichtung des Davidtums, des davidischen Königtums. Und die Frage bleibt, wie geht's weiter? Ja, ich mache hier weiter. Ja, hier habe ich auf der nächsten Folie, das haben Sie schon in dem Fall. Was jetzt hier kommt, das haben wir schon aufgeschrieben, höchstens vielleicht das letzte noch nicht. Die Vernichtung des davidischen Königtums, habe ich gerade erwähnt. Die Vernichtung des davidischen Königtums und die Frage nach seiner Wiederherstellung in der Vers 47 und Vers 50 von Psalm 89. Wir merken, dass dieser Mittelteil, der Mittelteil des Psalters, spielt eine ganz große Rolle und schickt uns mit einer ganz wichtigen Frage in die Zukunft. Der Höhepunkt ist eindeutig dieser letzte Psalm. Wir haben eine Mitte, der einzige David-Psalm, der besingt übrigens, das habe ich jetzt nicht beachtet und auch nicht, bin nicht darauf eingegangen, Psalm 86, bittet David um eine Erhörung, also er bittet den Herrn, er möge sein Ohr neigen. Er sagt zu Gott, Gott, könntest du mal bitte zuhören? Könntest du mal bitte ein bisschen, nur kurz zuhören? Denn ich bin gebeugt und bedürftig, behüte meine Seele, denn ich bin fromm. Rette du, mein Gott, deinen Knecht, der auf dich vertraut. Sei mir gnädig, mein Herr, denn zu dir rufe ich den ganzen Tag. Erfreue die Seele deines Knechtes, denn zu dir, mein Herr, erhebe ich meine Seele. Denn du, mein Herr, bist gut und zum Vergeben bereit, groß an Gnade gegen alle, die dich anrufen. Nimm zu Ohren, Herr, mein Gebet. Also noch einmal sagt er, bitte hör mir zu. Und merke auf die Stimme meines Flehens. Am Tage meiner Bedrängnis rufe ich zu dir, denn du hörst mich. Keiner ist wie du, mein Herr, unter den Mächtigen. Nichts gleicht deinen Werken. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und huldigen vor dir, mein Herr, und deinen Namen verherrlichen. Denn groß bist du und Wunder tun und du Gott allein. Er bringt jetzt diesen Gedanken, Herr, du hast es ja versprochen und ich weiß, es wird mal sein. Alle Völker werden mal kommen. Alle Völker werden vor dir niederfallen. Er hat immer noch diesen Blick der Wiederherstellung hat er hier. Vers 11, weise mir, Herr, deinen Weg, ich will wandeln in deiner Wahrheit. Einige mein Herz dahin, dass ich fürchte deinen Namen. Und es endet mit einem Lob, ich will den Herrn loben. Also hier ein Aufruf, ich will dir loben, mein Herr, dir Lob bekennen, mein Herr, deinen Namen verherrlichen. Und er besingt die Größe seiner Güte, Vers 13, groß über mir ist deine Gnade, deine Güte. Du hast meine Seele entrissen, dem untersten Bereich des Todes. Für Gott, Vermessene sind gegen mich aufgestanden und eine Schar von Gewalttätigen trachtet nach meiner Seele. Und sie haben dich nicht vor sich gestellt. Aber du, mein Herr, mächtiger, barmherziger und gnädiger, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Wahrheit, jetzt betet er wieder Mose. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Gewähre deinem Knecht deine Stärke. Rette den Sohn deiner Magd. Tue ein Zeichen an mir zum Guten. Meine Hasser sollen es sehen und zuschanden werden, dass du, Jahwe, mir geholfen hast und mich getröstet hast. Also er bittet immer noch, Herr, mach es so, dass meine Feinde dann sehen können, wie was du da getan hast an mir. Aber es bleibt nur so bei dieser Bitte. Es ist kein Siegesruf und kein echtes, wirkliches Loben. Herr, du hast es gemacht und ich weiß, du wirst es. Nein, es ist recht zaghaft, diese Bitte hier. Aber eben, im 89 sind wir am Ende, ganz am Ende. Und wie geht's weiter? Nun, Entschuldigung, ich muss hier... Ja, bitte. Also, wenn es der gleiche Ethan ist, der mit Heman zusammen war, 2. Chronik, das war, glaube ich, Es war zur Zeit von David und Asaf. Diese Korachiten, der Asaf und der Heman und der Ethan, die sind, glaube ich, erste Chronik. Wo war das? 1. Chronik 15? Ja? Oder wo? Ja, 1. Chronik 15 oder 1. Chronik 17. Ich habe jetzt die Stelle nicht mehr im Sinn. Da lasen wir von diesen, sind alle in einer Reihe genannt. Wenn das so ist, dann sind die alle zeitgleich mit David. Dann müssen das prophetische Psalmen sein. Oder sie sind Psalmen, die der Nachfahren des Ethan kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe keine andere Lösung, als dass es, wenn es dieser Ethan ist, dann ist es ein prophetischer Psalm. Sprich, singt er so, wie wenn das alles schon geschehen wäre. Das ist eine schwierige Frage. Das gleiche Frage ist mit Psalm 74, das gleiche. Asaf war nicht zur Zeit von der Zerstörung des Tempels, aber er schreibt über die Zerstörung des Tempels. Die Ausleger sind sich da auch nicht ganz im Klaren. Man kann verschiedene Ausleger lesen. Die einen meinen, es ist prophetisch, die anderen meinen, das ist nur in der Kategorie der Asaf-Psalmen, das sind die Nachkommen Asafs und deshalb werden sie dem Asaf zugezählt. Das passt mir nicht so gut. Also wenn da steht von Asaf, dann glaube ich, dass es zu Asaf gehört. Ich kann die Frage also nicht wirklich beantworten. Wir kommen jetzt zu diesem vierten Buch. Zuerst ein paar Dinge, schauen wir uns das vierte Buch an, die Gruppen, die hier sind. Wir haben hier zuerst mal einen Mose-Psalm, das ist der 90er von Mose. Dann haben wir 91 und 92, die sind ohne Namen. Dann haben wir 7 Psalmen, die sogenannten Königspsalmen, sie sind auch ohne Namen, aber wir wissen, dass mindestens der 95er von David ist, also werden die anderen wahrscheinlich auch von David sein, das ist nicht sicher, aber 95 ist sicher von David, steht in Hebräer 4, Vers 7, dass der Psalm 95 von David ist. 7 Königspsalmen, also 93 bis 99. Dann kommt der 100er, der ist auch ohne Namen, aber hat auch noch das Thema, das Volk sind die Schafe des Hirten. Gott ist der Hirte, sie sind seine Schafe. Auch noch gehört irgendwie noch zum Thema König, aber nicht mehr so direkt. Also ausklingend. Auch der 101er Psalm, übrigens hier, der ist von David, der 101er, und auch der 103er ist von David. Da wird auch noch kurz erwähnt, dass Gott König ist. Hier vor allem im Psalm 103 wird es wörtlich erwähnt. Das Königtum ist des Herrn. Ja, Psalm 103, Vers. So gegen Ende des Psalms 103. Sein Königreich, das Königreich Jahwes. Vers 19. Der Jahwe hat in den Himmeln seinen Thron errichtet. Sein Königtum herrscht über alles. Psalm 103, also auch noch etwas mit König zu tun. Aber ist ein Halleluja, ist ein Lobe den Herrn Psalm, ein Preise den Herrn meine Seele, lobe den Herrn meine Seele. Gleich wie auch der Psalm 104 ist auch lobe den Herrn meine Seele. Also ein Lobepsalm. Und dann kommen noch der 105er und der 106er, die sind alle ohne Namen. Das sind zwei Halleluja-Psalmen. Aber die Halleluja-Psalmen, die über die Geschichte Israels berichten. Der 105er, da ist alles positiv, und der 106er, da ist ziemlich viel negativ. Beim 105er denkt man sich, ja wunderbar, die Geschichte Israels ist ja herrlich verlaufen. Keine Probleme. Aber bei 106 kommt alles raus. Die Königspsalmen stehen an einer besonderen Stelle hier im vierten Buch. Das ist von allen Auslegern anerkannt. Wir haben hier also ein theologisches Zentrum. Und warum sind sie unbenannt, diese Königspsalmen, obwohl mindestens der 95er von David ist? Nun, wahrscheinlich deshalb, weil nicht Menschen hier im Zentrum stehen, sondern nur Yahweh. Nur kein anderer König steht im Zentrum. Da ist keine Rede von irgendeinem menschlichen König. Nein, Yahweh ist König, Yahweh ist König. Wird mehrmals wiederholt. Wir haben also eine Reihe, eine Eins. Nein, Entschuldigung. Da habe ich einen Fehler gemacht. Moment, ich musste es gerade korrigieren. Wir haben hier also einen Einser, eine Gruppe von zwei. 1 und 2 gibt 3, also 90 bis 92 sind 3 Psalmen, dann 7 Könige, Königspsalme, dann 3, die so noch mit dem Königtum irgendwie auch noch ein bisschen das Thema haben, dann 4, je nachdem wie man es aufteilt, man kann so oder so aufteilen, 3, 7, 7 oder 3, 7, 3, 4 oder 3, 7, 4, 3, es ist egal wie man es aufteilt. Ja? Aber wichtig ist, die 7er Gruppe, die Königspsalmen, das ist eine ganz wichtige 7er Gruppe, die eine besondere Stellung hier einnimmt. Also einer von Mose, 16 andere, davon sind 2 von David und 14 ohne Namen, von denen einer mindestens ganz sicher von David ist. 14 ist übrigens die Zahl Davids. Ist nur nebenbei. David D, W, D. D ist 4, W ist 6, D ist 4, 14. Vielleicht deshalb 14, ein verborgener David, 14 Unbenannte, ein unsichtbarer David. Interessant. Warum unsichtbar? Weil sichtbar soll Yahweh sein und nur er, ja, in diesem Buch. Nur zweimal wird er sichtbar von den 16 Psalmen, aber von den 14 ist er unsichtbar, der David. Ja, Lobe- und Dankpsalmen sind jetzt da. Ganze Reihe Lob- und Dankpsalmen. Jetzt wird gelobt, das heißt, jetzt kommt Licht in die ganze Geschichte. Jetzt wird's hell. Im dritten Buch war kein einziger wirklicher Lobes- und Dankpsalm. Aber jetzt. Also, Psalm 90 greift diese Frage auf. Wenn wir beachten, wir haben ja gelesen im Psalm 89, haben wir eine Frage gelesen und auch einen Gedanken, da ging es um die Frage der Vergänglichkeit des Menschen. Das war Psalm 89, Vers 47, bis wann, Herr, willst du dich ständig verbergen, soll wie Feuer brennen dein Grimm, gedenke, wie gar vergänglich ich bin, zu welcher Nichtigkeit du alle Söhne Adams erschaffen hast, wer ist der Mensch, der lebt und den Tod nicht sehen muss? Und genau da setzt Psalm 90 ein. Hier, dieser Gedanke wird aufgegriffen. Psalm 90 ist der Psalm über die Vergänglichkeit des Menschen und die Unvergänglichkeit Gottes. Psalm 90 beginnt mit: Mein Herr, du bist uns eine Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt zum Staube zurückkehren den Menschen und sagst, kehr zurück, Söhne Adams. Hier haben wir es, Söhne Adams, genau wie vorher in Vers 48 vom letzten Psalm, Söhne Adams. Hier ist die Verbindung. Gott, du bist ewig, die Menschen sind vergänglich. Ja, dieses Thema hatten wir schon in Psalm 8. Ich habe Psalm 8 aber noch nicht mit euch gelesen. Jetzt kann ich nicht darauf hinverweisen. Aber das war auch ein Thema dort, in Psalm 8. Die Vergänglichkeit des Menschen, der kleine Mensch und der große Gott, der herrliche Gott. Was ist der Mensch, dass du einen kleinen Menschen zum König machst? Hier, du bist ewig, du bist der Ewige, wir sind die Vergänglichen. 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist und so weiter. Vers 7, warum ist denn das so? Warum ist das so, dass wir vergehen müssen? Warum ist der Tod? Warum herrscht der Tod? Vers 7, denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm sind wir bestürzt. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser Verborgenes vor das Licht deines Angesichts. Die Sünde ist der Grund, warum wir Menschen so vergänglich sind. Alle unsere Tage schwinden ja dahin durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70, wenn es hochkommt 80. Ihr Stolz ist Unheil und Übel, denn schnell eilen sie vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns, wie du zu fürchten bist? Deinen Grimm, unsere Tage zu zählen, das lehre uns recht, dass wir ein weises Herz gewinnen. Also ein Psalm über die Vergänglichkeit des Menschen. Gottes Zorn geschieht wegen der Sünde des Menschen. Und dann kommt ein Gebet.
Da, Psalm 90.
Vers 13. Und wer darf beten als Mose? Also wenn es einen gibt, der beten darf, dann Mose, oder? Den kennen wir doch schon. Hat er nicht an mehreren Stellen schon mal gebetet, knapp bevor das Volk Israel am Vergehen war? Dann brauchen wir einen Mose. Also jetzt, in 89 war das Volk so weit unten und so knapp am Vergehen, jetzt brauchen wir einen Mose. Und jetzt fängt er an zu beten, der Mose. Kehre zurück, Jahwe. Bis wann? Die gleiche Frage vom Psalm 89. Kehre zurück, Jahwe. Bis wann? Und lass es dich gereuen über deine Knechte. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. So werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Erfreue uns gemäß den Tagen, da du uns beugtest, gemäß den Jahren, da wir Übles sahen. Lass deinen Knechten dein Wirken sichtbar werden und deine Pracht über ihre Söhne. Die Lieblichkeit meines Herrn, unseres Gottes, sei über uns und das Werk unserer Hände. Befestige du über uns. Ja, das Werk unserer Hände wolltest du befestigen. Boah, es gibt Hoffnung. Wir haben einen Beter gefunden, der für Israel betet, aber einen, den der Herr schon kennt, oder? Der darf es wagen. Im Kapitel 89, Vers 51 hat es niemand gewagt, um Erbarmen zu beten. Habt ihr das gesehen? Kapitel 89, Vers 51 heißt es nur, gedenke Herr der Versöhnung, der Verhöhnung deiner Knechte. Dasselbe Wort, deine Knechte. Gedenke Herr, dass ich des Hohns, den ich trage in meiner Brust, das Höhnen all der vielen Völker, womit deine Feinde höhnen, womit sie höhnen, die Fußspuren deines Gesalbten. Da war kein Gebet um Erbarmen. Der hat es nicht gewagt zu beten, Herr, könntest du nicht dein Erbarmen nochmal walten lassen und jetzt eingreifen? Nein. Aber Mose, der Fürbitter, wagt es. Und deshalb kommt hier als nächster Psalm nach diesen 89er kommt hier der Mose-Psalm. Wir merken, es geht hier nicht um Chronologie. Der Mose, der passt ja gar nicht in die Zeit von Joachim. Es geht um Themen. Hier werden die Lieder nach Themen zusammengestellt. Also, hier haben wir Antwort. Das Buch 4 gibt uns Antwort. Es ist ein Flehen um Erbarmen. Und das Buch 4 endet mit demselben Flehen um Erbarmen. Schaut mal, was im Psalm 106 ganz zum Schluss steht. Psalm 106. Nachdem da die ganze Geschichte aufgezählt wurde und die bösen Taten der Israeliten und der Zorn des Herrn, Psalm 106 ist wirklich deprimierend, für die Israeliten haben immer wieder gesündigt und der Herr hat sie immer wieder in seinem Zorn, hat er immer wieder mit ihnen gehandelt. Ich lese Psalm 106, Vers, wartet, wir müssen den genauer anschauen. Er beginnt mit Dank dem Herrn, denn er ist gut, also der Herr ist gut, da ist nicht das Problem. Dank dem Herrn, denn er ist gut. Vers 8, er errettete sie seines Namens wegen. Und er hat das Schilfmeer gescholten. Vers 9, also jetzt ist er mal, es beginnt mit dem Exodus. Ah, oh, der Herr, der war da, der Herr hat die Israeliten da rausgeführt mit Heldenkraft, Vers 8, der errettete sie seines Namens wegen, um kundzutun seine Heldenkraft. Er schalt das Schilfmeer und es wurde trocken. Vers 10, und er rettete sie aus der Hand des Hassers und er erlöste sie aus der Hand des Feindes. Da glaubten sie, Vers 12, da glaubten sie seinen Worten, wunderbar, und haben ihn sogar gelobt. Vers 13, aber jetzt kommt's. Schnell vergaßen sie seine Taten. Vers 14, sie gierten begehrlich in der Wüste. Vers 16, sie wurden eifersüchtig auf Mose im Lager. Da hat sich dann die Erde aufgetan, Vers 17, und den Datan und Abiram und so weiter verschluckt, Vers 18, und Feuer brannte unter ihrer Schar und verzehrte die Ehrfurchtslosen. Das Gericht Gottes kam. Okay, es geht weiter, Vers 19. Da machten sie ein Kalb am Horeb. Und sie huldigten einem gegossenen Bilde und sie vertauschten ihre Herrlichkeit gegen das Bild eines Stieres, der Gras frisst. Sie vergaßen den Mächtigen, ihren Retter, der Großes getan in Ägypten, Wundertaten im Lande Hams, Furchtgebietendes am Schilfmeer. Da haben sie ganz vergessen, diesen großen Herrn. Da sagte er, er wolle sie vernichten. Wenn nicht wer aufgetreten wäre? Wer? Mose. Womit beginnt Buch 4? Boah, zum Glück haben wir Mose. Wäre nicht Mose gewesen, sein Erwählter, der Fürbitter, der trat in den Riss vor ihm und seinen Grimm vom Verderben abzuwenden und sie verschmähten das, also das hat er dann getan, oder? Mose hat gebetet und ging weiter. Vers 24. Und sie verschmähten das köstliche Land. Jetzt kommen sie ins Land. Jetzt sollen sie ins Land reingehen. Sie sind schon wieder ungehorsam. Sie verschmähten das köstliche Land. Sie glaubten nicht seinem Wort. Sie murrten in ihren Zelten. Sie hörten nicht auf die Stimme Jahwes. Da erhob er seine Hand wieder sie und schwor, sie niederzustrecken in der Wüste und ihren Samen niederzuschlagen unter den Völkern und sie zu zerstreuen in die Länder. Und sie hängten sich an Baal Peor und aßen Schlachtopfer der Toten. Und sie erbitterten ihn durch ihre Handlungen und eine Plage brach unter ihnen los. Jetzt ist es ein bisschen später, oder? Jetzt sind sie schon am Einzug, fast knapp am Einzug. Jetzt kommen die Moabiter mit den schönen Frauen, die tanzen ein bisschen vor den Israeliten. Und da werden diese starken Krieger schwach. Hätten sie gekämpft, hätten sie sie aufgefordert zum Kampf, da hätten sie gekämpft bis zum Tod. Aber jetzt werden sie eingeladen zum Feiern, zum Festfeiern. Da werden sie schwach. Das ist eine große Gefahr gewesen für Gottes Volk. Und was haben sie gemacht? Sie erbitterten ihn durch ihre Handlungen, eine Plage brach unter ihnen aus. Sie haben Unzucht getrieben, sie haben Götzendienst getrieben. Und da kommt einer. Da stand Pinchas auf. Vers 30. Und übte Gericht und steckte das Speer durch den Israeliten und durch seine unzüchtige Partnerin. Ihn selber und hat gerade aufgespießt zusammen. Und der Plage wurde gewehrt. Da hat Gott sich gefreut. Da ist einer, der radikal gegen die Sünde vorgeht. Da hat Gott sich gefreut. Und er hat aufgehört mit der Plage. Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, von Geschlecht zu Geschlecht bis in Ewigkeit. Und sie ergrimmten ihn am Wasser von Meriba. Es geht nach der Reihe, nach Schlag für Schlag. Was muss das schwer gewesen sein für Gott? Und sogar der große Fürbitter Mose, sogar der große Fürbitter, dem erging es übel ihretwegen. Er hat sich sogar hier versündigt. Es erging Mose übel ihretwegen, Vers 33, denn sie waren widerspenstig gegen seinen Geist und er, sodass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Und er musste dann verfrüht sterben, durfte nicht ins Land einziehen. Vers 34. Sie vernichteten die vielen Völker nicht. Jetzt sind sie im Land. Und statt die Völker einzunehmen, vernichten sie nicht. Wir befinden uns mittlerweile in Richter Kapitel 1 und Kapitel 2. Sie vernichten die Völker nicht. Und sie vermischen sich mit den Heiden und lernten deren Werke und sie dienten ihren Götzen. Sie wurden ihnen zum Fallstrick. Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen und sie vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und Töchter, die sie den Götzen Kanaans opferten und das Land wurde durch Blut entweiht und sie verunreinigten sich durch ihre Werke und hurten durch ihre Handlungen. Es geht Schlag für Schlag. Es macht mich wirklich richtig depressiv, wenn man das liest. Aber das sagt er, das ist die Realität des Volkes. Und der Psalmist führt das da alles auf. Und jetzt, was sagt er? Vers 40. Da entbrannte der Zorn des Jahweh gegen sein Volk und er verabscheute sein Erbteil und er gab sie in die Hand der Völker. Und ihre Hasser herrschten über sie und ihre Feinde bedrückten sie und sie wurden gebeugt unter ihrer Hand. Oftmals befreite er sie, aber sie waren widerspenstig mit ihren Plänen und sie sanken hin durch ihre Ungerechtigkeit. Buch der Richter, Buch der Könige. Vers 44, und er sah auf ihre Bedrängnis, wenn er ihr lautes Rufen hörte, und er gedachte ihnen zugute seines Bundes, und er ließ sich's gereuen in der Fülle seiner Gnaden, und er ließ sie Erbarmungen finden, vor allen, die sie gefangen weggeführt hatten. Wir sehen hier, dass der Psalmist hier schon so weit geht, bis zur Gefangenschaft. Und er sagt, aber der Herr war gnädig. In seiner Güte hat er doch gehört auf das Beten, auf das Rufen. Und jetzt sind sie ermutigt, oder? Wenn Gott hört auf das Rufen, dann wollen wir das jetzt noch einmal rufen. Vers 47. Rette uns, Jahwe, unser Gott, und sammle uns aus den Völkern, dass wir Lob bekennen deinem heiligen Namen und dass wir uns rühmen deines Lobes. Hier ein Gebet um Erbarmen. Rette uns, sammle uns. Vers 46. In Bezug auf das Erbarmen Gottes sind sie ermutigt, so zu beten. Er ließ sie Erbarmen finden. Das heißt, hier haben wir also auch ein Gebet, dass Gott sich erbarmen möge, nachdem das Volk in die Gefangenschaft ausgezogen ist. Mose, der Fürbitter, beginnt die Reihe dieses Buches und der unbenannte Psalmist in 106 fordert auf oder betet hier, rette uns und sammle uns aus den Völkern. Jetzt gibt es Hoffnung. Was ist die Hoffnung? Das Buch besteht nicht nur aus Psalm 90 und 106, das waren jetzt die Eckpfeiler. Aber was ist die eigentliche Hoffnung für das Volk? Wie kann denn mit so einem Volk, das so vergänglich ist und das so sündig ist, wie kann denn der Gottesbund mit David aufgerichtet werden, sodass das Königtum Davids wieder aufblüht und zwar in alle Ewigkeit? Wie ist das möglich? Die Antwort ist im Zentrum des Buches 4. Jahwe ist König, Jahwe ist König, Jahwe ist König. All diese Psalmen, 93, 95, 96, 97, 98, 99, immer wieder lesen wir das Wort, Jahwe ist König. Also, schauen wir es uns an. Psalm 93 beginnt es. Psalm 93. Vers 1, Jahwe ist König, oder? Das Wort heißt im Hebräischen Jahwe Malach. Jahwe Malach heißt, Jahwe regiert als König, so wörtlich. Jahwe herrscht als König. Vers 2. Fest steht dein Thron. 94 ist es nur indirekt, 94 Vers 2, erhebe dich, Richter der Erde. Hier ist von einem König die Rede. Vers 20, darf mit dir verbündet sein der Thron des Verderbens? Darf ein anderer Thron sich mit dir, ein Verderbensthron sich mit dir verbünden? Vers 20, es geht um einen König. Er wird hier aber, hier steht nicht wörtlich, Jahwe ist König. Aber in im 95er, Vers 3, Ein großer Gott ist Jahwe, ein großer König über alle Mächtigen. 96, Vers 10, sagt unter den Völkern, Jahwe herrscht als König. 97, Vers 1, Jahwe herrscht als König. Es frohlocke die Erde, freuen sollen sich die vielen Küstenländer, Gewölk und Dunkel ist um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind die Säulen seines Thrones, seines Königsthrones. 98, singt dem Herrn ein neues Lied. Vers 6, mit Trompeten und Schall des Horns ruft laut vor dem König Jahwe. 99, Jahwe ist König, Jahwe herrscht als König. Es zittern die Völker. Er thront über Cheruben, es wankt die Erde. Jahwe ist groß in Zion. Vers 4, und die Stärke des Königs ist, dass er das Recht liebt. 100 nur noch indirekt. Wir sind seine Schafe. Wir sind seine Schafe. Er ist der Hirte. Er hat uns gemacht zu Schafen seiner Weide. 101 spricht von einem König. Aber da steht nicht, dass Jahwe König ist. 102 spricht von Vers 13. Aber du, Jahwe, thronst ewiglich. 102, Vers 13. Aber du, Jahwe, thronst ewiglich. 103, Vers 19. Jahwe hat in den Himmeln errichtet seinen Thron und sein Königtum herrscht über alles. Vers 22. Lobt Jahwe alle seine Werke an allen Orten seiner Königsherrschaft. Also, Jahwe ist König. Das ist eine Antwort. Inwiefern ist das die Antwort auf die Frage, die uns gestellt wurde im dritten Buch nach der Pause? Das haben wir es verdient. Gut, beten wir noch. Wir sind in Buch 4. Wir fliegen immer noch in hoher Luft über den Psalter drüber. Buch 3 schien es, dass der Davidbund misslungen und das messianische Königtum verschwunden sei. Aber Buch 4 zeigt uns in der Reihe von Jahwe ist König Psalmen auf, dass das Jahwe Königtum nicht verschwunden ist. Also das David-Königtum ist verschwunden, wird auch sichtbar dadurch, dass der David nur ein einziges Mal aufscheint und dann ein zaghaftes Gebet bringt und das war es schon im Buch 3. Das David-Königtum ist verschwunden, aber das Jahwe-Königtum ist jedoch vorhanden und das ist ein ganz großer Trost für Israel. Jahwe selber hat das messianische Königtum übernommen. Das Königtum des gesalbten David und seiner Nachfolger. Das ist Trost. Das ist Trost. In den Einleitungspsalmen lesen wir, Psalm 91 gehört ja auch zu den Einleitungspsalmen hier in diesem Buch, der 90er, der 91er und der 92er leiten hin zu den Königspsalmen, zu den Jahwe ist König Psalmen. Und der 91er sagt, wer unter den Schirm des Höchsten sitzt, nicht unter dem Schirm Davids, er ist unser Schild und er ist unser Schutz und er ist unser Horn, nein. Nicht der Schild David, der Schirm und der Schild und der Schatten Davids. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt oder der wird bleiben unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage von Jahwe, meine Zuflucht und meine Burg, auf mein Gott, auf ihn vertraue ich. Er befreit dich. 4. Er deckt dich. Und unter seinen Flügeln nimmst du Zuflucht. Groß Schild und Schutz, wer ist seine Wahrheit? Nicht unser Schutz, unser Schild ist der König. Psalm 89. Nein. Psalm 89, Vers 19 war das, oder? Nein, hier, Großschild und Schutzwehr ist seine Wahrheit, er und seine Wahrheit. Du wirst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht und vor all den anderen Gefährlichkeiten, die es gibt. Vers 9. Ja, du, Jahwe, bist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du zu deiner Wohnung gemacht. Es wird dir kein Übel widerfahren. Das ist hier ein Wechselgesang. Es ist gut, Jahwe zu danken und zu singen deinem Namen, du Höchster. Vers 9 ist das exakte Zentrum, die Mittelzeile vom Psalm 92, die wichtigste Zeile vom Psalm 92, Vers 9. Aber du, Jahwe, bist hoch ewiglich. Ein Vers besteht aus 4 Wörtern, eingerahmt von 52 Wörtern vorher und 52 Wörtern nachher. Ist das wieder Zufall? 52 geteilt durch 2 ist 26. Das ist Dichtung, das ist hebräische Dichtung, Geschwister. Dann kommen die Königspsalmen. Also, Jahwe selbst hat das messianische Königtum übernommen, aber Jahwes Königtum gilt für alle Völker. Das ist jetzt interessant, in den Königspsalmen wird mehrmals, fast in allen Königspsalmen, Jahwes Königspsalmen, wird gesagt, dass er regiert über die Völker. Er wird regieren in Gerechtigkeit, er wird die Völker regieren in Gerechtigkeit und die Volksscharen mit Recht. So heißt es im 96 zum Beispiel. Psalm 96, Vers 10 sagt, unter den Völkern Jahwe herrscht als König. Ja, fest steht die Welt, sie wird nicht wanken. Er wird die Völker richten mit Recht. Vers 13. Vor dem Herrn, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue. 97, Vers 6. Die Himmel verkünden deine Gerechtigkeit, deine Herrlichkeit. Sehen wer? Alle Völker sehen deine Herrlichkeit. 97, Vers 6. Dann auch noch 98, Vers 9. Vor dem Herrn, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker mit Recht. Vers 99. Jahwe herrscht als König, es zittern die Völker. Was hier ganz neu ist, wenn Jahwe König ist, dann ist das Königtum Israels nicht verworfen, sofern Israel diesem Jahwe als König huldigt. Aber es ist ein Jahwe, der regiert nicht nur über Israel, sondern auch über die Völker. Gesegnet sind die, die auf Jahwe vertrauen und ihn fürchten, ihn lieben, ihn suchen und sich von ihm belehren lassen. Das wird hier in diesen Psalmen wirklich deutlich. Wir lesen einige Verse daraus. Da haben wir 91 haben wir schon gelesen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der wird bleiben unter dem Schatten des Allmächtigen. 94, Vers 12. Selig ist der Mann, den du zurechtweist, Herr Jahwe, und den du belehrst aus deiner Weisung. Selig ist der sich auch belehren lässt, natürlich. Selig ist der, den du zurechtweist, dann ist auch der selig, der sich zurechtweisen lässt. Übrigens, in Psalm 94, das exakte Zentrum dieses Psalmes, was glaubt ihr, welcher Vers das ist? Vers 12a. Selig ist der Mann, den du zurechtweist, Jahwe. Exaktes Zentrum. 23 Zeilen vorher, 23 Zeilen nachher, eine Zeile in der Mitte. 23 ist auch eine bekannte Zahl, die Zahl der Herrlichkeit. Kavod, Yahweh, Kavod, Herrlichkeit. Selig ist der Mann, den du zurechtweist. 97, Vers 10 bis 12, 97, Vers 10, die ihr den Herrn liebt, hasset das Arge. Er behütet die Seelen seiner Frommen. Aus der Hand der Frevler oder Ehrfurchtslosen befreit er sie. Licht ist gesät dem Gerechten und Freude den von Herzen Aufrichtigen. Freut euch, ihr Gerechten, in dem Herrn, in Yahweh. Stehe ich im Weg? Geht's? Freut euch in dem Herrn, in Yahweh. Das war 97, Vers 10 bis 12. Merken wir, hier ist etwas, hier betont er, das Glück ist in dem Herrn. Nicht über den Herrn, er sagt nicht, freut euch über den Herrn. Er sagt, freut euch in dem Herrn. Das Glück ist in dem Herrn zu suchen. Die Freude. Psalm 103 ist natürlich bekannt. Psalm 103, Vers 13 hatten wir schon kurz erwähnt. Wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über wen? Über die, die ihn fürchten. Also man soll sich von diesem König, diesen soll man fürchten. Vers 17, aber die Gnade des Herrn ist von Ewigkeit zu Ewigkeit über wen? Über denen, die ihn fürchten. Vers 18, denen, die seinen Bund halten und seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Das sind die glücklichen Menschen, das sind die Gesegneten. Man konzentriert sich jetzt nur noch auf Yahweh. Er ist der König. Er ist der, von dem wir uns unterweisen lassen. Psalm 106, Vers 3. Selig sind die, die das Recht beachten. Selig ist der Gerechtigkeit übt zu aller Zeit. Wiederum, selig ist der, also der auf das Recht, also das heißt auf das Wort Gottes, auf das göttliche Recht, achtet und es beachtet, das heißt befolgt. In einem gewissen Sinne war ja natürlich Yahweh schon immer König über sein Volk. Wie war denn das mit dem Königtum? Gehen wir ein bisschen Geschichte zurück. Angefangen hat es mit dem Auszug aus Ägypten. Gott hat sich ein Volk erwählt und hat es aus Ägypten herausgeführt. Wer war der wirkliche Führer? Mose. Aber Mose war nicht der eigentliche Führer. Mose hat sich führen lassen. Wer war der Führer des Volkes? Die Wolke der Herrlichkeit. Yahweh selber. Er sagt zu ihnen, ich habe euch auf Adlersflügeln getragen und habe euch wohin gebracht? 2. Mose 19, Vers 4. Auf Adlersflügeln habe ich euch getragen und habe euch zu mir gebracht. Er sollte der Führer des Volkes bleiben. Er zieht vor dem Volk her, er führt sie in das Land. Josua kämpft die Kämpfe, aber Josua war kein König. So wie Mose kein König war, war Josua kein König. Josua ist gestorben und dann gab es keine Könige. Es gab Richter, aber die Richter waren keine Könige. Das ganze Richterbuch hindurch ist diese Frage, steht die Frage im Raum, soll man König haben? Jephthah hat sich gedacht, ein König sein wäre nicht schlecht. Ja? Da hätte man eine Dynastie. Aber dann hat er das Pech gehabt, dass sein ganzer Traum von der Dynastie stirbt, als er seine Tochter dann in die ewige Jungfernschaft schicken muss. Keine Dynastie für Jephthah. Das Ende seines Traums. Ja? Und dann, Simson war sowieso kein König. Und dann geht es weiter, Samuel. Und dann kommen sie zu Samuel und fragen, wir wollen einen König. Wir wollen einen König haben, wie die Völker. Und dann sagt der Herr, als sich der Samuel beklagt bei dem Herrn, sagt der Herr, sie haben nicht dich verworfen, Samuel, sondern sie haben mich verworfen. Mich davor verworfen, über ihr König zu sein. Das heißt, eigentlich war es immer so gedacht, dass Yahweh der König ist über sein Volk. Israel war eine Theokratie, eine Gottesherrschaft. Aber jetzt wollen sie einen menschlichen König? Und er hat gesagt, na gut, also, geben wir ihnen einen König, aber das Königtum wird nur gut gehen, wenn der König in völliger Abhängigkeit von mir lebt. Dann wird die Sache funktionieren. Ja, hat nicht funktioniert mit Saul. Überhaupt nicht funktioniert. War nicht gehorsam. Gut, dann erwählt sich Yahweh den David. Und David ist der Mann nach dem Herzen Gottes, der wirklich an dem Herrn der Herrlichkeit hängt. Und diesem David sagt jetzt Gott, dein Königtum soll so bleiben. In alle Ewigkeit. Aber wenn die Nachfolge von dir, wenn sie nicht gehorchen, dann werde ich sie züchtigen. Denn das funktioniert nicht. Das Königtum wird nicht funktionieren, wenn die Könige nicht gehorchen. Jetzt ist das Königtum dahin, weil die Könige gar nicht gehorchten. Und es war so schlimm geworden, dass das Königtum völlig weg ist, verschwunden ist aus Israel. Jetzt sind die in der Verbannung. Und jetzt ist das Thema. Wer ist König? Sie kommen zurück aus der Verbannung. Gott hat sie zurückgeführt. Als dieser Psalter gesammelt wurde, war das genau die Zeit, als sie zurückgeführt waren. Und die große Frage war nach dem Königtum. Deshalb ist dieses dritte Buch so wichtig und deshalb ist das hier die zentrale Frage. Was wird aus dem Königtum? Und die damals, als die Lieder gesungen haben, war die Frage immer noch im Raum, was wird eigentlich aus dem Königtum? Israel hat keinen König mehr gehabt, als es zurückgeführt worden war aus der Gefangenschaft. Und jetzt ist hier die Antwort, dass Yahweh König ist. Er sagt, auch wenn das Königtum verschwunden ist, das menschliche Königtum, ich bin hier, Yahweh ist hier. Das ist der Trost für Israel. Er war schon in der Vergangenheit Israels Zuflucht gewesen. Was haben wir gelesen im Psalm 90? Psalm 90, was hat dir Mose gesagt? Du warst was? Ganz am Anfang, Psalm 90. Zuflucht. Mein Herr, du bist eine Zuflucht gewesen. Oder man, hier bei mir ist übersetzt Wohnung, in der Fußnote steht Zuflucht. Du bist unsere Zuflucht gewesen, Yahweh, die ganze Zeit. In der Vergangenheit, lange bevor das messianische Königtum bestanden hatte, war Yahweh die Zuflucht seines Volkes gewesen. Psalm 91, wer unter dem Schirm Yahwehs sitzt, unter dem Schatten des Allmächtigen. Psalm 94, Vers 22. Psalm 94, 22. Doch Yahweh wurde mir zur hohen Festung und mein Gott zum Felsen meiner Zuflucht. Dieser Yahweh ist genau das, was der König eigentlich, was sie sich gedacht haben, dass der König übernimmt. Der König ist die Zuflucht. Wenn der König, wir vertrauen dem König, der König ist alles. Und das Volk hat sich immer verbunden gefühlt mit diesem König. Aber jetzt, sagt er, jetzt ist euer König weg. Ich will, dass ihr jetzt da merkt, dass eure Verbindung ist mit mir, mit Yahweh. Yahweh wird weiter die Zuflucht seines Volkes sein, auch jetzt, wo das Königtum verschwunden ist. Gesegnet sind die, die auf Yahweh vertrauen, ihn fürchten, ihn lieben, ihn suchen und sich von ihm belehren lassen. Bitte. Nachher, als die Geschichte Israels ging ja so weiter, dass es gab keinen König in Israel, aber die hohen Priester wurden immer wichtiger. Die hohen Priester des Volkes, das begann schon mit Josua. Josua war ein hoher Priester zur Zeit von Zerubabel und er war ein wichtiger hoher Priester, aber er war nicht König. Aber später waren die hohen Priester des Volkes jahrhundertelang die geistlichen Führer. Und das ging so auch zur Zeit von Antiochus, da war dieser hohe Priester, der getötet wurde. Das war diese schreckliche Sache mit Onias den Dritten und Antiochus hat ihn abgesetzt und so weiter. Und dann ging es weiter, dann haben die Makkabäer gekämpft gegen die Seleukiden und haben diesen Befreiungskampf geführt und haben noch einmal die Freiheit errungen für 80 Jahre. Und diese Makkabäer hatten dann hohe Priester eingesetzt. Und dann war da ein wichtiges Geschlecht. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Die Mariamne, von welchem Geschlecht war sie? Es ist jetzt nicht so wichtig. Das ist jetzt in der, und jedenfalls war das dann so, dass die Römer kamen im Jahre 63 vor Christus, haben dann die Herrschaft übernommen über Israel. Israel wurde also eine römische Provinz. Und die Römer haben dann die Könige, die Römer haben einfach Leute eingesetzt. Und über die Provinzen, die ganz gefährlich waren, hat man dann natürlich Statthalter eingesetzt, die dem Kaiser direkt unterstanden, wie der Pontius Pilatus zum Beispiel. Der war dem Kaiser verantwortlich, direkt verantwortlich. Aber ansonsten gab es Könige. Da war dieser Herodes, war ein Idumäer, aber von den Römern eingesetzt, Herodes der Große. Herodes der Große herrschte über Israel im Namen der Römer als Idumäer, aber von Römern, unter römischer Oberhoheit. Und der hatte dann verschiedene Söhne, das waren dann auch verschiedene Herodes, und die haben sich dann das Reich aufgeteilt. Zur Zeit Jesu waren es dann mehrere, dieser Archelaus und dieser in Galiläa war ein, also der kleinere Herodes, der Herodes Sohn, Herodes Antipas und so weiter. So gab es also Könige, aber es waren nicht israelitische Könige, es waren römische Vasallenkönige, eingesetzte Könige. Nein, das ist nicht der Thron Davids. Der hat sich nur bedroht gefühlt, weil er natürlich die Macht hatte, dieser Herodes der Große. Als er dann sieht, da kommen jetzt diese Weisen aus dem Osten und berichten von einem König, der geboren wurde, hat er sich bedroht gefühlt, weil wenn ja jetzt ein israelitischer König kommt, dann ist klar, dann ist sein Königtum in Gefahr. Deshalb hat er die alle umbringen wollen, diese Kinder in Bethlehem. Oder hat sie dann auch umgebracht. Kurz darauf ist er selber gestorben übrigens. Kurz nach diesem Mord ist er gestorben. Gott hat da offensichtlich richtig gerade gehandelt, auch hier. Zurück. Das hatten wir schon, was ich hier habe. Beginn dieses Buches ist Erbarme dich. Mose wagt es zu beten, Herr, gedenke des Erbarmens. Mose, Psalm 90, Vers 13 und 14, kehre zurück. Lass es dich gereuen über deine Knechte, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. Und Psalm 106, Vers 47, sammle uns aus den Völkern. Und das beten sie aufgrund dessen, dass Gott Erbarmen zeigte in Vers 46, 106, Vers 46. Wir hatten das schon gelesen. Veränderung wird es geben, wenn das Volk Buße tut. In Psalm 106 ist dieser abschließende Psalm, der zeigt auf, dass man Gott danken soll, denn er ist, dem Herrn Jahwe soll man danken, denn er ist gut, denn seine Gnade währet ewiglich. Gedenke meiner, Vers 4, bei der Begnadigung deines Volkes, suche mich heim mit deinem Heil, mit deiner Rettung. Vers 6, wir haben gesündigt samt unseren Vätern. Wir haben Unrecht getan, wir haben ehrfurchtslos gehandelt. Unsere Väter in Ägypten beachteten nicht. Jetzt betet einer wie der Daniel, er stellt sich unter die Schuld des Volkes, sagt, wir haben gesündigt. Wenn Gottes Volk sich zu seiner Schuld stellt und bekennt und betet, dann wird Veränderung kommen. Sie identifizieren sich mit Israels Schuld in der Geschichte. Dieser ganze Psalm 106 ist ein Sündenbekenntnis nach dem anderen. Wir haben es ja gelesen. All die Sünden werden hier aufgezählt und zum Schluss wird gesagt, Herr, rette uns. Sammle uns aus den Völkern. Bereits in der Vergangenheit hatte Jahwe Erbarmen gezeigt. Vers 46. Er ließ sie Erbarmen finden. Darum sind sie jetzt ermutigt zu flehen, Herr, rette uns. Also es beginnt mit dem Gebet des Mose und sie sind jetzt ermutigt durch dieses Gebet des Mose um Erbarmen und beten jetzt auch. So befinden sie sich jetzt in einer Linie mit Mose. Sie beten um Erbarmen. Gott möge sie sammeln aus den Völkern ins Land Kanaan. Mit welchem Ziel? Vers 47. Was ist das Ziel? Damit es uns gut geht? Nein. Was ist das Ziel? Dass wir Gott loben und preisen. Dass wir dich wieder ehren. Dass du zu deiner Ehre kommst. Das ist das Ziel. Dass wir Lob bekennen deinem heiligen Namen und dass wir rühmen dein Lob. Dass wir deines Lobes uns rühmen. Das heißt, es geht hier um das Lob Gottes. Lob Jahwes. Wir fassen zusammen. Wir haben also die ersten drei Bücher hatten wir schon das Thema. Hier das vierte Thema, ganz unten. Die letzte Zeile. 90 bis 106, die Erfüllung der Verheißung des David-Königtums im Königtum Jahwes. Die einzige Lösung auf die Frage der Wiederherstellung des Königtums. Das Königtum kann nur wiederhergestellt werden in dem Königtum Jahwes. Die Geschichte hat es bewiesen. Es gab keinen König seit Zerubabel, die 500 Jahre, kein König in Israel. Und dann kam der König. Dann kam der König nach Israel. Er kam nach Jerusalem. Er zog ein an diesem Palmsonntag in die Stadt Jerusalem. Der König der Ehren kam in sein Volk und kam in seinen Tempel. So wie der Johannes der Täufer und wie Maleachi vorausgesagt hatte. Der letzte Prophet hatte vorausgesagt, dass Jahwe kommen wird. Und dass man ihm den Weg vorbereiten soll. Und dann kam Johannes der Täufer, der Wegbereiter, und hat gesagt, die Menschen sollen sich vorbereiten, der König kommt. Und dann kam der König, der Mann aus Nazareth, nach Jerusalem. Und die Spannung war groß. Und die Menschen im Tempel haben ihm zugehört. Er hat gepredigt. Am Montag hat er den Tempel gereinigt. Am Montag hat er noch gepredigt im Tempel. Am Dienstag hat er gepredigt den ganzen Tag im Tempel. Und sie hörten ihn gerne. Lukas 20. Sie hörten ihn gerne. Am Mittwoch hat er gepredigt im Tempel. Und sie hörten ihn. Und die Führer Israels werden immer unruhiger. Wir müssen was machen, wir müssen was machen. Aber bitte nicht am Fest. Damit nicht das Volk, das ihm so an den Ohren hängt, am Mund, mit ihren Ohren an seinem Mund hängt, damit nicht das Volk einen Aufstand macht. Wir müssen irgendwie geheim weg entsorgen. Und so wird der König verworfen von den Führern Israels, nicht vom ganzen Volk, von den Führern Israels, stellvertretend für das Volk. Nun, das Volk rief auch hinweg mit diesem, aber das war eine Volksmenge, die sich gerade da versammelte. Das war nicht das gesamte Volk Israel, von ganz Israel. Nein, der König wurde verworfen von den Führern des Volkes, stellvertretend für das Volk. Und jetzt war die Frage, wird jetzt ein Gericht kommen? Gott hatte Gericht angekündigt. Wenn Gott als König verworfen wird, dann kommt Gericht. Das hatte Johannes der Täufer gesagt. Das hatte Maleachi gesagt. Was geschah dann? Der Herr hat gesagt, nein, noch nicht Gericht. Zweite Chance. Zweite Chance für Israel. Und da gab er ihnen 40 Jahre. Zweite Chance. Und er sagte zu den Aposteln, geht hin nach Jerusalem, nach Judäa, nach Samaria und überall hin, wo es Juden gibt, bis ins Ende der Welt. Die Juden waren zerstreut, es gab die Diaspora Juden zur damaligen Zeit, die waren zerstreut in der ganzen Welt, bis nach Spanien hin, ganzes Römische Reich. Und sie bekommen noch einmal die Chance, das Evangelium geht hinaus in die ganze Welt und den Juden wird immer zuerst das Evangelium verkündigt, die Juden zuerst. Und wenn dann das Evangelium noch von den Juden verworfen wird, dann kommt Gericht, 40 Jahre später. Kam das Gericht. Ja, und der König? Was ist mit dem Königtum? Das Königtum, das war das Thema des Herrn Jesus. Die ganze Zeit hat er sie gelehrt, was das Königtum ist. Wie wird jetzt das Königreich aufgerichtet? Hier ist der Sohn Davids. Und der Sohn Davids ist gekommen. Der zweite David, von dem Hesekiel 34 versprochen hat. Der zweite David kommt, um das Königreich aufzurichten. Und dann sitzt er da an jenem Donnerstagabend mit seinen Jüngern, nimmt Brot und Kelch, stellt er den Kelch hin. Das ist der Kelch des neuen Bundes, geschlossen in meinem Blut. Und sie reden, das Thema war Königtum. Wer ist der Höchste unter uns? Vorher war noch die Rede, wer darf sitzen, links und rechts? Große Frage, oder? Es geht um Macht, es geht um Königtum. Und er sagt, es ist anders. Die Könige dieser Welt, die herrschen. Ihr aber, unter euch soll es nicht so sein. Schaut mich an, ich bin euer aller Diener geworden. Aber ich komme wieder. Und wir werden uns wieder treffen. Und wir werden wieder, und das Königreich wird in Vollendung aufgerichtet werden. Aber mittlerweile ist das Königtum im Wachsen. Das Königtum ist wie ein Senfkorn. Winzig klein, ein paar Jünger, ein paar irgendwelche Fischer, Zöllner, schwache Leute. Und der König war mitten unter ihnen. Und dann wächst das Königtum. Es wurden 70 und 500 Brüder. Der König ist auferstanden, hat sich auf seinen Thron gesetzt, an dem Tag seiner Himmelfahrt zur Rechten Jahwes. Und das Königtum wächst. 3000, 5000, 10.000, lauter Juden, alles Juden. Ein jüdisches Königtum. Und dann geht das Königtum hinaus, sogar zu den Heiden. Die dürfen auch kommen. Und dann wächst das Königtum. Bis zur Vollendung. Aber ich bin jetzt am Predigen. Wir sollten ja eigentlich zu den Psalmen. 5. Buch. Entschuldigung, ich muss hier die richtige Folie suchen. 5. Buch. Interessantes Buch, das 5. Buch. Da haben wir einige Gruppen. Diese Gruppen, wir haben eine Einleitung, das ist der Psalm 107. Ein ohne Namen, ein Psalm ohne Namen. Dann kommen drei David-Psalmen, 108, 109, 110. Dann kommen sieben Psalmen plus ein langer Psalm, der eine besondere Rolle spielt. Also 111, 112, 113, 14, 15, 116, 117, 111 bis 117, sieben Psalmen. Dann kommt, und da sind das Halleluja-Psalmen, dann kommt dieser 118er, ist kein Halleluja-Psalm, ist ein Dankt dem Herrn-Psalm. Dann kommt 119, auch ohne Namen, das besondere Zentrum hier, an der längste aller Psalmen. Und dann kommen diese 15 Stufenlieder, auch ein besonderes Zentrum hier in diesem Buch. 15 Psalmen, die sich steigern auf einen Höhepunkt. Stufenlieder bis 134, 120 bis 134. Dann haben wir wieder drei ohne Namen. Der erste ist ein Dankt dem Herrn Psalm. Dann kommen wieder sieben David-Psalmen plus ein längerer ABC, akrostischer, alphabetischer Psalm, also 7 plus 1. Und dann zum Schluss haben wir der Schluss-Halleluja. 5 Psalmen, die das Schluss-Halleluja bilden. Also interessant aufgebaut hier, 39 plus 5 Psalmen. Das Buch besteht aus 39 plus 5. 39 ist 3 mal 13. Ich kann sagen, ja, das ist, wir sind hier nicht im Mathematikunterricht, aber 3 mal 13, die 13 ist doch auch eine interessante Zahl. Aber gut, 39 plus 5, wir erinnern uns, das erste Buch war 39 plus 1, hier haben wir 39 plus 5. 39 plus 1, weil der erste Psalm war der Einleitungspsalm und dann war das Thema des Davidischen Bundes von den restlichen Psalmen. Hier haben wir die 39 Psalmen und das Schluss-Halleluja. 5-mal Halleluja, Doppel-Halleluja, am Anfang und am Ende. Also, wir haben hier gewisse Reihen. Und es ist klar, diese ganzen Psalme, dieses ganze Buch wird getragen von dem Lob Gottes. Es geht um das Lob, lauter Loblieder, 15 Lob- und Dankpsalmen, der 107er, der 111er, 113, 114, 15 und so weiter, 117, 123 und so weiter, lauter Lobes- und Dankpsalmen, 146 bis 150, 134 bis 136, vier Zionslieder, 121, 125, 126, 129. Sehr viel Lob und Ehre für den Herrn. Dank dem Herrn, denn er ist gut. So beginnt das Buch in Psalm 107. Dank dem Herrn, denn er ist gut. Das Besondere hier ist natürlich Psalm 119 und diese 15 Stufenlieder. Bei den 15 Stufenliedern, fangen wir hier an, bei den 15 Stufenliedern gibt es ein Zentrum. Exakt in der Mitte der 15 Stufenlieder steht ein Psalm, der Psalm Salomos. Salomo? Wieso ist er wichtig? Sohn Davids. Jetzt erscheint der Sohn Davids wieder. Der Salomo-Psalm. Und was ist das Thema im Salomo-Psalm? Worum geht es dort? Da wird doch was gebaut, oder? Wenn der Herr nicht, was baut? Wenn der Herr nicht das Haus baut, welches Haus denn? Was war denn das Thema der Juden, die zurückgekommen sind aus der Gefangenschaft? Welches Haus war das Thema? Welches Haus soll denn gebaut werden? Der Tempel. Und wer war denn der große Tempelbauer? Salomo. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt ist der Salomo nicht mehr da. Aber das gesungen wird wieder von Salomo, dem Hausbauer, der das Haus Gottes baut. Wenn der Herr nicht das Haus baut, nun, es geht nicht nur um den Tempel, es geht auch um das Gotteshaus als Volk. Es muss ja alles wieder aufgebaut werden. Und hier erinnert man sich an Salomo, den Tempelbauer. Wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten die bauen umsonst daran. Der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Psalm 127. Wenn nicht Jahwe das Haus baut, arbeiten die Bauleute vergebens daran. Wenn nicht Jahwe die Stadt bewacht, wacht der Wächter vergebens. Welche Stadt denn? Welche wichtige Stadt sollte denn bewacht werden bei der Rückführung, nach der Rückführung? Es dreht sich alles um Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Die Stadt, die jetzt bewacht gehört, denn es gibt Feinde rundherum. Wenn der Jahwe die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Ja, früher hat der König die Stadt bewacht. Der König Salomo hat das Haus gebaut. Aber jetzt macht der Herr baut das Haus, der Herr bewacht die Stadt. Wer ist denn König? Also, der einzige nicht-davidische Psalm im ganzen Buch, 5, ist Salomo. Und er steht im Zentrum der Stufenlieder, die wiederum ein theologisches Zentrum bilden in dem 5. Buch. Bitte. Nicht-davidische Psalm. Der einzige Psalm, der nicht von David ist, im 5. Buch. Wir haben ganz viele ohne Namen. Wir haben 3 plus 8 von David, also 11 von David. Und wir haben noch einen Namen, der erwähnt wird. Und dieser einzige Name, der hier erwähnt wird, ist Salomo. Die anderen, die ohne Namen sind, das wissen wir natürlich nicht von wem, aber möglicherweise auch von David. Aber da wird kein Name erwähnt. Aber Salomo wird erwähnt als Name. Deshalb sticht er hier heraus. Der eine Salomo-Psalm. Bitte beachten wir, dass die Mitte, was hier rot gezeichnet ist, 119 einerseits und 120 bis 134 andererseits, dass diese Mitte umrahmt ist von Dankt dem Herrn Psalmen. Vor 119 kommt der 118er, das ist ein Dankt dem Herrn Psalm. Und nach 134 kommt der 135er und der 136er und dort lesen wir Dankt dem Herrn. Das ist jetzt 136, Entschuldigung. 136, Vers 1, dankt dem Herrn, denn er ist gut. Wir haben hier also einen Halleluja-Psalm, der schließt sich an diese Stufenlieder und einen dankt dem Herrn-Psalm. Und wir haben vor dem Zentrum haben wir 7 Halleluja-Psalmen. Nein, 6 Halleluja-Psalmen und einen dankt dem Herrn-Psalm. 111 bis 117 sind Halleluja-Psalmen, nur der 114er nicht. 111, 112, 113, 115, 116, 117 sind Halleluja-Psalmen. 118 ist dankt dem Herrn. Dann kommt das Zentrum. Dann kommt ein Halleluja-Psalm 135 und ein dankt dem Herrn-Psalm 136. Dank dem Herrn kommt nur dreimal. 107, 118, 136. Das sind nur diese drei Dank dem Herrn Psalmen. Der eine ist die Einleitung, der andere sind der Rahmen um das Zentrum herum. Also auch hier diese Menschen, die vom Heiligen Geist geleitet waren, um diese Lieder zu ordnen, haben ganz schön sauber mit Ordnung gearbeitet. Hier gehören die Dank dem Herrn Psalmen, kommen links und rechts, beziehungsweise die Halleluja Psalmen. Diese Reihe kommen links und rechts von der Mitte des Buches. Also dominiert wird natürlich das Buch von dem 119er Psalm, der alphabetische 119 Psalm. Er hat die Tora, das Wort Gottes, die Weisung Gottes als Zentrum. Psalm 119 kommt in jedem Vers mit 4 oder 5 Ausnahmen das Wort Gottes vor. Jeder Vers. Ist schon interessant. Jeder Vers. Entweder heißt es Weisung, Satzung, Gesetz, Rechtsbestimmung, danke. Und so ähnliche Ausdrücke. Könnt ihr heute Nacht zwischen Traum und Schlaf überprüfen? Damit wird, also das Wort Gottes wird wieder ins Zentrum gestellt, das Wort Jahwehs. Über das Wort Jahwehs regiert Jahweh. Übrigens heute auch. Über das Wort Jahwehs regiert er heute genauso. Es ist nicht mehr zu trennen von Jahweh. Wer sagt, Jesus Christus ist mein Herr, sagt damit auch, das Wort Gottes ist mein Herr. Und wer sagt, er liebt Jesus Christus, der liebt auch das Wort Gottes. Und wenn er das Wort Gottes nicht liebt, dann gilt die andere Aussage nicht. Wer das Wort Gottes nicht liebt, der liebt den Herrn Jesus nicht. Das ist ein Hohn, wer sagt, er liebt den Herrn Jesus und liebt das Wort Gottes nicht. Das Buch beginnt also mit einem Aufruf, den Herrn zu loben, in Psalm 107. Schauen wir uns das kurz an. Psalm 107. Dankt dem Herrn, dem Herrn zu danken eigentlich, ja. Hodu. Dankt dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewiglich. Dieser Satz wird ja noch oft wiederholt werden. In diesem Buch. Dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewiglich. 12-mal kommt Jahwe vor Psalm 107. 12-mal Jahwe. So sollen sagen die Erlösten Jahwes, die er erlöst hat aus der Hand des Bedrängers, die er gesammelt hat aus den Ländern. Ist das Gebet erhört worden von 106 am Ende? Sammle uns aus den Völkern, sammle uns. Und jetzt 107, danken soll dir, die er gesammelt hat. Er hat das Gebet erhört. Die er gesammelt hat aus den Ländern, vom Osten und vom Westen, vom Norden und vom Meer. Und dann kommt der Refrain, Vers 8, dankend bekennen sollen sie dem Jahweh seine Güte, seine Wundertaten an den Söhnen Adams. Vers 15, dankend bekennen sollen sie Jahweh seine Güte, seine Wundertaten an den Söhnen Adams. Vers 21, dankend bekennen sollen sie dem Jahweh seine Güte, seine Wundertaten den Söhnen Adams. Vers 31, dankend bekennen sollen sie dem Herrn seine Gnade, seine Güte, seine Wundertaten den Söhnen Adams. Danken. Vers 43, wer weise ist, soll sich das merken und soll sorgsam beachten die Gütigkeiten oder Gnaden des Jahweh. Das Reich Gottes, ja, und wie endet das ganze Buch? Also es beginnt mit einem Dank, dass Gott das Gebet erhört hat und sie alle wieder gesammelt hat. Also das Königreich wird wiederhergestellt, offensichtlich. Er hat sie alle wieder gesammelt, alles kommt wieder gut. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, wie lange es dauert, bis das Königtum wiederhergestellt wird. Wie endet die Geschichte? Nun, das sind diese 5 Halleluja-Psalmen. Und da ist dann das 150 ist das große Halleluja. Da heißt es nur Halleluja, Halleluja, Halleluja. 11 Mal lobt Jahwe. Also, Entschuldigung, eigentlich 13 Mal. Halleluja, Halleluja vorne, Halleluja hinten. Und dann heißt es immer, preist den Mächtigen, preist ihn. Alles, was Atem hat, preise Jahwe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mal. Aber das ist der Schluss Doxologie. Aber was ist der inhaltliche Schluss? Welcher Gedanke ist am Schluss? Psalm 149. Was ist der Gedanke im Psalm 149? Was? Der müssen wir lesen. Der ist sehr interessant. 149. Singt Jahwe ein neues Lied. Sein Lob in der Versammlung der Frommen. Israel freue sich seines Schöpfers. Und die Söhne Zions seien fröhlich über ihren König. Preisen sollen sie seinen Namen mit Reigen und mit Handpauken und Laute im Spielen. Denn Jahwe hat Gefallen an seinem Volk. Er schmückt die Gebeugten mit Heil. Frohlocken sollen die Frommen in Herrlichkeit. Jubeln auf ihren Lagern. Wunderbar, oder? Lobeserhebungen des Mächtigen seien in ihrer Kehle. Herrlich, lauter Lob, die Gläubigen sollen loben. Ja, und weiter? Lobeserhebungen des Mächtigen seien in ihrer Kehle oder ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Vergeltung zu üben an den Völkern, Bestrafung an den Völkerschaften, ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen mit eisernen Fesseln, an ihnen zu vollziehen das aufgeschriebene Gericht. Das ist die Pracht aller seiner Frommen. Halleluja. Was ist hier? Was machen die hier? Die nehmen das Schwert und vollführen das Gericht. Also diese ganzen Lobpreisungen enden mit dem Gericht über die Völker durch die Frommen. Jetzt handeln sie also in Autorität des Königs und üben das Gericht aus. Damit ist das Reich Gottes zu seinem Ziel gekommen. Jahwe ist der König und seine Frommen regieren mit ihm und üben jetzt das Gericht mit ihm aus. Die Völker werden gerichtet und die Gläubigen kommen zu ihrem Recht. Sie selber dürfen mitregieren mit dem König. Das ist ein Ausblick auf Offenbarung Kapitel 22. Sie werden mit ihm regieren in alle Ewigkeit. Sie sind dabei, sie sind mit dem Richter, sie sind auf seiner Seite. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, der wird die Völker richten, wie heißt es dort, Offenbarung 2, Vers 27. Ich möchte das zitieren, Offenbarung 2, Vers 26, wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Autorität geben über die Völker und er wird Hirte über sie sein, also wird sie weiden mit eisernem Zepter. Hier ist das Schwert. Mit eisernem Zepter, wie Töpfergefäße zerbrochen werden. Also hier ist ein Mitregieren, ein Mitrichten über die Völker. Ja, danke. Das ist ein guter Schluss. Wir sind schon über die Zeit drüber und ich vor lauter. Bitte, ihr müsst mich erinnern, wenn ich eine Sekunde über die 18 Uhr, wir haben schon 8 Minuten drüber. Beten wir zum Schluss.